Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir sind in der heutigen Folge noch auf dem achtfachen Pfad unterwegs und zwar mit dem fünften Schritt werden wir uns heute dem Thema der rechte Lebensunterhalt widmen. Ein meines Erachtens sehr zentrales und auch wichtiges Thema. Von daher die Frage an dich, liebe Silvia. Welche Bedeutung hat es denn, welche Art von Arbeit wir in unserem Leben nachgehen?
Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Hat mich, als ich zum ersten Mal gehört habe, sofort fasziniert und inspiriert. Ich wiederhole einfach nochmal, der Hintergrund dieser rechten oder angemessenen Einstellung zum Geldverdienen, zum Lebensunterhalt, sind natürlich die Silas, die ethischen Regeln für die Rede und für das Verhalten. Und die werden nochmal kurz zusammengefasst in diesen fünf Lebensregeln, die man sich zur Übung macht. Also das heißt, sehr explizit immer, das sind keine Vorschriften, das sind keine Gebote, sondern es sind Empfehlungen für die Übung aus dem Wissen, dass das nicht sehr einfach ist. Ja? Also, ich wiederhole sie nochmal. Wir bemühen uns, nicht zu töten, nicht zu stehlen, nicht zu lügen, niemanden durch unsere Sexualität zu verletzen und ich füge dazu, und uns auch nicht verletzen zu lassen und kein Alkohol und keine Drogen zu sich nehmen, sondern stattdessen in positiver Weise leben, heilen, unterstützen, nähren, ja? Großzügigkeit üben, die Wahrheit sagen, sofern es der rechte Zeitpunkt ist und auch hilfreich ist, ja. Und wir wissen, dass es wahr ist. Und dann Beziehungen und den Lebensstil einer Person achten, den sie gewählt hat. Ja? Also zum Beispiel auch nicht Mönche oder Nonnen verführen, ja? Weil die im Prinzip sozusagen das Leben wollen und natürlich auch schwache Menschen sind. Und den Geist durch Meditation zu klären, statt durch Alkohol und Drogen noch mehr zu verwirren. Und der angemessene Lebensunterhalt hat fünf Aspekte. Ich nenne sie erstmal zusammen und dann im Einzelnen. Wir bemühen uns wieder durch unsere Berufstätigkeit, weder uns selbst noch andere zu verletzen, nicht mit Lebewesen und auch nicht mit Tieren zu handeln, also Menschenhandel, Sklavenhandel oder was auch immer es gibt, nicht. Dann nicht uns mit dem Herstellen oder Handeln mit Waffen, Rauschgetränken, also Alkohol, Drogen und Giften zu beschäftigen. Und keine Lebewesen zu töten, bewusst. Auch keine Tiere. Ist sehr explizit. Und es ist ein Grund dafür, dass in vielen buddhistischen Klöstern früher, traditionell, kein Gartenbau gemacht wurde. Weil man im Gartenbau natürlich Insekten tötet. Ja, das war jetzt ein Signal. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Keine Tiere töten. In China, als dort der Buddhismus eingeführt wurde, ab dem 2., 3. Jahrhundert, hat man das anders gesehen, weil das höhere Ideal dort war, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Also die Wertschätzung der Handarbeit. Das heißt, in China haben die Mönche Gartenbau betrieben, um sich selber ernähren zu können. Der Buddha hat ursprünglich Anweisungen gegeben, dass man in der Regenzeit nicht wandert und betteln geht, auf Bettelgang, weil man dabei viele Tiere tötet, die halt umherlaufen auf den nassen Wiesen und so weiter. Und da fing es an, dass man in der Regenzeit in den Rückzug geht. Und das war der Ursprung der ersten Klöster. Dann hat man halt in der Regenzeit versucht, irgendwo unterzukommen. Im Schnitt war das bei Monsun 3 Monate und daraus sind dann später Klöster geworden. Also schon interessant. Also wir bemühen uns, durch unseren Lebensunterhalt niemanden zu töten, also auch schon mal nicht mal zu verletzen. Und ich habe mir das dann auch gefragt, also mich dann auch gefragt, für verschiedene Berufe, inwiefern, also zum Beispiel haben wir damals in den 70ern viel über Tierversuche natürlich auch diskutiert, ist es dann angemessen, aus dem Wunsch, ein Heilmittel zu finden, Tierversuche zu machen? Ja, ich denke, das ist zumindest ein Punkt, wo man drüber nachdenken kann, wenn man Alternativen hat. aber auch, ob man Menschen verletzt. Also ich könnte keine Gerichtsvollzieherin sein, habe ich mir dann überlegt. Also bestimmte Berufe könnte ich nicht ausüben, weil man da Menschen in schwierige Situationen bringt, obwohl ich natürlich verstehe, dass es Regeln geben muss fürs Zusammenleben. Dann kein Handel mit Lebewesen, also das versteht man ja, kein Sklavenhandel, aber kein Handel mit Tieren, das geht natürlich nur in einem Land. Ich meine, man muss sehen, Indien hatte eine unglaublich üppige Vegetation, unglaublich viele Früchte und Gemüse und dergleichen, sodass man gut von Landwirtschaft ohne Viehzucht leben konnte. Wir haben das mit Lamas besprochen, die gesagt haben, ja, in Tibet wächst Gras und es gibt Yaks. Es gibt fast kein Gemüse. Ein bisschen im Hochland bei Lhasa gibt es ein paar Hochebenen, wo ein bisschen Obst wächst. Ja, wir haben da nur ganz große Tiere getötet, eben Yaks, und alles verwertet und uns bedankt bei den Tieren, dass sie uns das Leben erlauben. Das hat mich natürlich an Geschichten aus Amerika erinnert. Die Urbevölkerung dort hat ja auch gejagt, Büffeljagd und so, und mit aber großem Respekt und Wertschätzung für die Tiere. Also nach Möglichkeit. Aber das heißt natürlich auch keine, es gibt ja heutzutage viel Handel mit Menschenhandel, dass junge Frauen aus Osteuropa hierher gebracht werden und dann als Prostituierte arbeiten müssen und unter Druck stehen. Also man soll sich bemühen, also nicht mit Lebewesen zu handeln, aber auch nicht mit Tieren. Das heißt eigentlich vegetarische Ernährung. Aber die Tibeter haben auch einen Ausweg gefunden. Die hatten dann die Muslime. Die haben ja viele Muslime in Tibet gelebt, also zumindest eine Zeit lang. Die grenzen ja an, Uiguren weiß man ja heutzutage. Und dann haben die Muslime eine Arbeitsteilung gemacht. Also, und auch unterschiedlich strenge Regeln. Also zum Beispiel habe ich gelernt, in Taiwan darf man keine Lederschuhe, kein Kleidungsstück aus Leder tragen. Und wenn man Lederschuhe, also eigentlich Mönche und Nonnen sowieso nicht, aber wenn man in einen Tempel geht, muss man die Lederschuhe ausziehen. So, also man bemüht sich, ja. Dann kommt der Handel, also das Herstellen und Handel mit Waffen, das leuchtet ja ein. Wenn man Waffen herstellt, schadet man potenziell anderen Menschen, denn irgendjemand wird die verwenden. Und das finde ich auch immer sehr, sehr problematisch, wenn unsere Gesellschaft argumentiert, ja, die Waffenproduktion, wir brauchen das doch für die Jagd, ja, und außerdem ist das sicher das Arbeitsplätze. Also ich, wenn ich Einfluss hätte, ich würde Waffenhandel verbieten, auch nicht dem Argument nachgeben, naja, dann verkaufen halt die anderen die Waffen. Das stimmt, also ich würde mich auch einsetzen, dass man Waffenstillstände schließt, dass man diplomatisch verhandelt, dass man möglichst wenig Waffen eben herstellt oder die entsorgt oder so. Ja, und dann kam das mit den Rauschgetränken. Ich bin eine Wirtstochter. Ich bin hinter der Theke quasi aufgewachsen. Und ich habe immer argumentiert, ja, also ich finde in Maßen Alkohol trinken, als Frau aus Baden, finde ich in Ordnung. Ja, und ich meine, bei uns in der Tradition haben ja viele Klöster, haben ja bestimmte Liköre hergestellt oder irgendwelche Spirituosen, die der Heilung natürlich dienten, aber auch Klosterbräu. Ja, ich meine, die haben auch Bier hergestellt, was natürlich in der Fastenzeit sehr hilfreich war, weil das nahrhaft ist und man ja keine feste Nahrung zu sich nehmen sollte, aber eigentlich auch kein Alkohol. Ja. Also man muss gucken, ich habe immer vertreten, ich bleibe bei meinem sozialen Viertel. Ja, aber trotzdem, im Übermaß ist natürlich nicht gut. Und die Sache mit den Drogen, ich habe 68 Abi gemacht. Das heißt, ich hatte bestimmten Kontakt mit bestimmten Drogen, die jetzt nach unserer neuen Regierung auch wieder legalisiert werden sollen. Ich bin da sehr zwiegespalten, weil ich auch viele gescheiterte Existenzen erlebt habe, die kein Maß halten konnten. Aber das Argument ist ja dann auch, da müsste man auch Alkohol verbieten. Also ich meine, der Buddhismus ist eine Anregung für eine individuelle Lebensgestaltung. Das ist nicht gleich eine, es gibt jetzt nicht Regeln, wie man die ganze Gesellschaft organisieren sollte. Das muss man auch dazu denken. In Indien war die Gesellschaft durch das Kastensystem strukturiert. Und der Buddha hat erstmal Anweisungen gegeben, wie Leute sich aus den Kasten rauslösen können und einen spirituellen Weg gehen. Dass nicht nur die Brahmanen einen bestimmten Weg gehen können. Und wir haben natürlich eine andere Aufgabe. Also in China war der Konfuzianismus, der hat die sozialen Beziehungen geregelt. Also hat der Buddhismus dort auch nicht sehr viel zum sozialen Zusammenleben gesagt, außer eben nicht verletzen, was als Individuum möglich ist, in meinem eigenen individuellen Verhalten, anderen gegenüber möglichst nicht verletzen. Ja, und dass man keine Gifte herstellen soll, weder für Tiere noch für Menschen, ist klar. Dann nicht töten, also auch nicht vom Töten von Tieren leben, also Viehzucht und für den Markt zum Essen wäre kein Beruf, den Buddhisten unterstützen würden. Was ich sehr schön finde, sie sprechen dann über positive Berufe und mit das Höchste ist das Lehren des Heilsamen. Es ist sehr hoch besetzt, also sie sagen, selbst Lehrer und Lehrerinnen, die den Kindern das Alphabet beibringen, ist ein ganz wertvoller Beruf, weil sie damit Zugang bekommen können zu Lehren, Lesen lernen. Ja, und über die also Lehren studieren können, sie kennenlernen, mit anderen drüber reden und dann heilen. Also medizinische Berufe und Lehren und Unterrichten gelten als die wichtigsten, wunderbarsten Berufe und die haben eine sehr hohe Wertschätzung. Ja, ich meine, es sind klare Anweisungen und ich habe sie so interpretiert, also ich habe sie so genommen, ich reflektiere mein Leben mit Hilfe dieser Kategorien. Und ich meine, ich bin gelernte Lehrerin. Von daher dachte ich, das ist schon mal gut. Krankenschwester wäre ich jetzt nicht so eine gute. Kann mir so Details nicht so gut merken, eher den Überblick. Aber Menschen dabei unterstützen, einen heilsamen Weg zu gehen, das ist schon was Gutes. Ich meine, man soll jetzt aber auch Menschen nicht verletzen, in dem Sinne, das ist dann wieder, ich soll die Wahrheit sagen, so während sie nützlich ist und der rechte Zeitpunkt gekommen ist. Also ich würde jetzt nicht durch die Gegend ziehen und Bauern dazu auffordern, dass sie überhaupt, also alle Menschen auffordern, dass sie jetzt Vegetarier werden sollen. Also ich spreche darüber, dass ich selber entspannt vegetarisch lebe, außer ab und zu mal mit kleinen Ausnahmen. Aber es hängt auch von der Kultur natürlich zusammen, von der Kultur ab, wie man aufgewachsen ist. Und bei Tibetern habe ich das gut verstanden. Aber ich habe auch den Dalai Lama gehört, wie er 87 und in den folgenden Jahren ab und zu in Bodh Gaya Unterweisungen gab, wo viele tibetische Laien dabei waren. Dann hat er gesagt, Leute, hier in Indien gibt es genug Gemüse. Bitte, ihr Leute, die tibetische Lokale führt, bietet vegetarische Gerichte an und schaltet um, stellt euch um auf vegetarische Ernährung, wenn es gesundheitlich möglich ist. Ich habe es auch versucht, aber mein Arzt hat gesagt, bei meiner Konstitution soll ich ab und zu Fleisch essen. Also das ist auch wieder tibetische Medizin, die gucken einfach, was braucht die Person. Ja, hast du irgendwelche Wünsche, Fragen zu diesem großen Thema?
Ja, das Thema ist ja wirklich groß und weit und ich glaube, so mit diesen 5 Empfehlungen tun wir uns ja hier viele im Westen gar nicht so schwer, weil die wenigsten von uns ja Gifte herstellen oder im Drogenhandel unterwegs sind. Aber was mich jetzt da auch wirklich nochmal beschäftigt, ist drauf zu gucken, gerade so in unserer Gesellschaft. Es gibt ja Menschen, die sehen ihren Lebensunterhalt, ihren Broterwerb nur als Möglichkeit dafür an, tatsächlich ein finanziell abgesichertes, gutes Leben zu führen. Und dann gibt es andere Menschen, die sehen ihre Arbeit als eine Berufung, als etwas, wo sie sagen, ich stelle mich ganz in den Dienst der Welt, ich möchte damit ja etwas bewirken. Und ist das nicht auch eine Frage, die sich jeder vielleicht auch nochmal explizit stellt, wieso arbeite ich? Tue ich das nur für mich, um mein kleines Häuschen zu bauen? Oder ist der Auftrag für uns, wenn wir für die Welt etwas arbeiten, auch etwas zu bewirken, etwas zu verändern? Hat der Buddhismus dazu noch etwas, vielleicht eine Richtung, eine Richtungsstellung?
Also man muss erstmal berücksichtigen, diese Lehren wurden vor 2.500 Jahren erstmal gegeben und ein paar Jahrhunderte weiter so vermittelt. Die Frage, ob man jetzt arbeiten will oder